Ja, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Ist eher eine Ausnahme, dass man über Spring Break wieder nach Hause fliegen kann, wenn man in Europa lebt. Also bin ich auch sehr froh und dankbar dafür, wie Gott geführt hat, dass es geklappt hat und dass ich jetzt auch hier auf dieser Weise bei euch sein darf und auch dienen darf. Ja, wie wir gerade gesungen haben über Daniel, wir wollen auch seine Geschichte oder wenigstens den Anfang von seiner Geschichte anschauen. Und dazu will ich euch bitten, Kapitel 1 aufzuschlagen, Daniel Kapitel 1. Daniel ist ein Prophet im Alten Testament. Und wenn ihr Daniel nicht finden könnt, dann könnt ihr bei den Psalmen anfangen und dann nach rechts weiter blättern, bis ihr Ezekiel findet. Und direkt nach Ezekiel ist Daniel. Und während ihr Daniel aufschlägt, will ich ein bisschen Kontext geben, wo Daniel chronologisch in der Geschichte von der Bibel reinpasst. Israel hat ja einen König gewollt und dann gab es Saul, dann David und dann Salomo und dann hat sich das Königreich aufgeteilt in zwei Königreichen. Und das Nordreich, Samarien, wurde früher erobert und ist gefallen und die Bevölkerung wurde zerstreut. Und 130 Jahre später wurde Juda dann auch bestraft, erobert und die Bevölkerung wurde dann in Gefangenschaft genommen nach Babel. Und da finden wir uns am Anfang von Daniels Geschichte. Daniel ist ein junger Jude, der in Jerusalem gewohnt hat und er wird jetzt nach Babel gebracht. Und ich möchte einfach Daniel Kapitel 1 ganz durchlesen. Ja, und ich fange da in Vers 1 an. Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand. Auch einen Teil der Geräte des Hauses Gottes, diese führte er hinweg in das Land Sinja, in das Haus seines Gottes. Und er brachte die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Und der König befahl Aspenas, dem Obersten seiner Kämmerer, dass er ihm etliche von den Söhnen Israels bringen solle, die von königlichem Samen und von dem Vornehmsten sein sollen. Junge Männer ohne Makel, schön von Gestalt und klug in aller Weisheit, einsichtsvoll und des Wissens kundig, die tüchtig waren, im Palast des Königs zu dienen, und dass man sie in der Schrift und Sprache der Chaldäer unterweise. Diesen bestimmte der König den täglichen Unterhalt von der feinen Speise des Königs und von dem Wein, den er selbst trank, und ordnete an, dass man sie 3 Jahre lang erziehen sollte und dass sie danach dem König dienen sollten. Unter ihnen befanden sich von den Söhnen Judas Daniel, Hanania, Misael und Asaja. Diesen gab der oberste Kämmerer andere Namen. Und zwar nannte er Daniel Belsasar, Hanania Sadrach, Misael Mesach und Asaja Abednego. Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Er bat sich vom obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem obersten Kämmerer. Und der oberste Kämmerer sprach zu Daniel: Ich fürchte nur meinen Herrn, den König, der euch eure Speise und euer Getränk bestimmt hat. Denn warum sollte er wahrnehmen, dass euer Aussehen weniger gut wäre als das der anderen jungen Männer in eurem Alter? Dann wärt ihr schuld, wenn ich meinen Kopf beim König verwirkte. Da antwortete Daniel dem Aufseher, den der oberste Kämmerer über Daniel, Hanania, Misael und Asaja gesetzt hatte: Versuche es noch 10 Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gibt. Danach soll man vor dir unser Aussehen und das Aussehen der anderen jungen Männer anschauen, die von der feinen Speise des Königs essen. Nach dem, was du dann sehen wirst, handle weiter mit deinen Knechten. Da hörte er auf sie in dieser Sache und versuchte es 10 Tage lang mit ihnen. Und nach den 10 Tagen sah man, dass sie besser aussahen und wohlgenährter waren als alle jungen Männer, die von der feinen Speise des Königs aßen. Da nahm der Aufseher ihre feine Speise und den Wein, den sie trinken sollten, weg und gab ihnen Gemüse. Und Gott gab diesen 4 jungen Männern Kenntnis und Verständnis für alle Schrift und Weisheit. Daniel aber machte er verständig in allen Gesichten und Träumen. Nachdem nun die Zeit verflossen war, nach welcher der König ihre Vorstellung befohlen hatte, führte sie der oberste Kämmerer vor Nebukadnezar. Da redete der König mit ihnen, aber keiner unter ihnen allen wurde gefunden, der Daniel, Hanania, Misael und Asaja gleichkommen wäre. Und sie traten in den Dienst des Königs. Und in allen Angelegenheiten, die Weisheit und Einsicht erforderten, nach denen der König sie fragte, fand er sie 10-mal besser als alle Traumdeuter und Wahrsager, die er in seinem ganzen Reich hatte. Und Daniel blieb bis zum ersten Jahr des Königs Kyros. So, jetzt haben wir die ganze Geschichte gelesen und egal, was ich jetzt sage, bin ich mir sicher, dass das, was ich gerade gelesen habe, 100% richtig ist, Autorität hat, weil es Gottes Wort ist. Und jetzt darf ich euch auch ein bisschen von dieser Geschichte mitbringen und auch hoffentlich Anwendung bringen. Ja, wir finden am Anfang dieser Geschichte, wie gesagt, Juda und sie wurden gefangen genommen und werden jetzt nach Babel gebracht. Und das ist natürlich eine schwierige Zeit. Sie wurden ja erobert und sind jetzt in einem Heidenland, in einem Land voller Heiden und sind in Gefangenschaft. Und wir sehen dann auch in Vers 3, dass Daniel und seine Freunde aus der Menge von den Juden auserwählt wurden. Die sind schon die Besten von diesen Leuten, von den Juden. Und wir sehen, dass die junge Männer waren ohne Makel, die schön von Gestalt und klug an aller Weisheit waren, einsichtsvoll und des Wissens kundig, die tüchtig waren, im Palast des Königs zu dienen. Also sind es wirklich junge Männer, die besonders sind, die auch vielleicht einen Grund hätten, sich selber zu rühmen. Und diese wurden dann für den Dienst in dem Königreich vorgesehen. Und dieser König war auch nicht irgendein König, sondern zu dieser Zeit war er der König von der größten Königreich der Welt. Und dann wollte er, dass diese Männer auch unterrichtet werden in der Schrift und Sprache. Und er wollte auch, dass sie diese Kultur annehmen, dass sie auch ein Teil von Babel werden, dass sie auch in diesem Königreich arbeiten können und helfen können. Und dann sehen wir sogar, dass sie neue Namen bekommen haben. In der damaligen Kultur kam es vor, dass Namen geändert wurden, als die Lebensumstände sich geändert haben. Wir sehen zum Beispiel im Fall von Abraham und Sarah, dass diese Namen geändert werden. Und auch Naomi ändert ihren Namen auf Mara. Und wir sehen hier, dass diese Kinder oder jungen Männer, die festgenommen wurden, Daniel und seine Freunde neue Namen bekommen, heidnische Namen bekommen haben. Sie hatten davor Namen, die mit Gott zu tun hatten, mit dem Gott von Israel. Und jetzt hat Daniel zum Beispiel ein neuer Name bekommen, Belsasar. Und das bedeutet, das ist ein Name einer von den Götzen in Babel. Und diese ganze Ausbildung ging darum, dass diese Kinder Gottes in diesem neuen Land einfach sich mit reinbringen und die Prinzipien von diesem Land aufnehmen würden, um auch dann diesem König zu dienen. Also wurden diese jungen Männer aus ihrem Land rausgerissen, wurden in diesen neuen Kontext reingebracht, geworfen und haben jetzt auf einmal Druck, diesen König zu gefallen. Sie sind auch besondere Jungs, also die haben auch viel können und haben auch viel Verantwortung. Und jetzt kriegen sie massiv Druck, einfach diesem König zu gefallen. Und sie werden sicher auch versucht, ihren Glauben wegzuwerfen und für sich zu leben. Einfach vielleicht auch, um zu überleben, weil, wie wir auch gehört haben von diesem Oberen, er hatte ja Angst, dass er seinen Kopf verliert, nur weil er diese jungen Männer hat, die vielleicht ein bisschen weniger gut aussehen, weil er einen Fehler macht. Also war da massiv Druck. Und wir können uns auch vorstellen, dass diese jungen Männer auch versucht werden, sich selbst zu rühmen. Sie waren ja auch so besonders, sie hatten so viel Können, sahen auch gut aus und die waren die schönsten, klügsten und stärksten Männer Israels anscheinend, weil sie halt auserwählt wurden wegen diesen Kriterien. Und wir sehen sogar in den Versen 17 bis 20, dass sie vor dem König auch die Besten von den Besten waren. Keiner konnte gefunden werden, der ihnen gleich war. Sie waren vor dem König in allem 10-mal besser als alle Traumdeuter und Wahrsager. Und diese Traumdeuter und Wahrsager waren damals die Berater von dem König. Also waren diese jungen Männer dann 10-mal besser als die besten Traumdeuter und Wahrsager, die besten Berater des Königs. Und wenn uns etwas gelingt, werden wir wahrscheinlich schnell dazu versucht, ich weiß aus meinem eigenen Leben, dass wir da die Ehre zu uns ziehen wollen und sie nicht an Gott zurückgeben. Zum Beispiel, wenn du eine gute Note in der Schule bekommst, denkst du vielleicht, wow, ich habe dafür gelernt, ich habe ja auch da so hart dran gearbeitet und du willst die Ehre nehmen. Oder wenn dein Garten wunderschön aussieht. Oder vielleicht ist es, weil du gut Sport machen kannst. Oder sogar dein Dienst in der Gemeinde. Wir können schnell in diese Falle fallen, dass wir denken, dass wir uns dafür rühmen können, aber wir müssen auch verstehen, dass alle gute Gaben von Gott kommen und dass wir wirklich nichts ohne ihn haben würden, nichts außer durch seine Gnade. Und wir sehen, dass diese Situation, in der sich diese Jünger befanden, mit vielen Versuchen verbunden war. Es war auf jeden Fall nicht einfach für diese jungen Männer, Gott treu zu bleiben. Aber diese schwierige Situationen werden auch kommen. Sie kommen nicht einfach so, sondern sie kommen, weil Gott sie geführt hat. Lass uns nochmal den Anfang dieser Geschichte anschauen. Wie ich in der Einführung ja erwähnt habe, hat Babel Jerusalem erobert. Und dies ist nicht einfach so passiert, sondern wie es in Vers 2 sagt, und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand. Der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand. Gott hat geführt, dass dieses Volk erobert wurde, dass dieses Volk gerichtet wurde. Diese Schwierigkeit ist nicht einfach so passiert in den Leben von diesen jungen Männern. Und das stimmt auch für unsere Leben. Ihr habt ja eine Reihe in Römer gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr es noch macht. Und vor ein paar Monaten habt ihr auch bestimmt die Predigt über Römer 8, 28 gehört. Gott führt alle Dinge zu unserem Besten. Es steht in Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Wir können, wie diese Textstelle sagt, uns sicher sein, dass alle Dinge, die uns passieren, auch diese Schwierigkeiten, die in unserem Leben kommen, die vielleicht auch in den Leben von diesen jungen Männern gekommen ist, wirklich zum Besten dienen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man dazu auch noch erwähnt, dass das nicht bedeutet, dass dieses Leiden irgendwie okay ist, dass es gut ist, aber es führt zum Besten. Es dient zum Besten. Und das haben wir auch als Hoffnung und als Verheißung. Und natürlich wird es nicht immer einfach sein. Schwierigkeiten sind nicht einfach und wir müssen wirklich auch Mühe geben und auf den Herrn uns voll verlassen. Das kommt nicht einfach so. Wir brauchen Hilfe, wir brauchen Gnade, um wirklich auch praktisch das zu verstehen, dass zum Beispiel diese Kriegszeit, diese Pandemie, dass das wirklich zum Guten führen wird. Oder vielleicht im kleineren Rahmen, dass dieses Mobbing, was in der Schule passiert, oder vielleicht wirst du auf der Arbeit schlecht behandelt, dass das wirklich zum Besten führt. Und ja, wie gesagt, ist das eine heftige Verheißung, aber wir brauchen auch Gnade, um das wirklich zu verstehen und wirklich mit diesem Bewusstsein zu leben, dass wir auch Freude haben können in diesen schwierigen Zeiten. Also wie können wir Gott treu bleiben? Wie können wir Gott treu bleiben, wenn wir diese schweren Zeiten durchmachen müssen? Wir müssen in unserem Herzen vornehmen, Gott treu zu bleiben. Es kann sein, dass manche, die ihre Leben in einem christlichen Elternhaus leben oder die in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, keine bewusste Entscheidung getroffen haben, Gott treu zu sein. Es kann sein, dass sie dann zur Ausbildung irgendwie irgendwo hinziehen, weg von zu Hause, und dann haben sie nicht mehr die Eltern, die schon von Anfang an mit ihrem Beispiel und mit ihrer Erziehung ermutigt haben, Gott gehorsam zu bleiben. Sie haben auch nicht mehr die Gemeinde, wo sie ermutigt werden von den Gemeindemitgliedern, Gott treu zu bleiben. Und dann stellt es sich vielleicht heraus, dass wir wirklich keine persönliche Entscheidung getroffen haben, dem Herrn treu zu bleiben. Es sah vielleicht nur so aus, weil wir dachten, oder weil diese Person dachte, dass es einfacher wäre, einfach den Eltern gehorsam zu sein und dann habe ich keinen Stress, dann habe ich wenigstens Frieden. Aber wir sehen, dass Daniel sich entschieden hat, dem Herrn treu zu bleiben. Es steht, Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, Gott treu zu bleiben. Naja, steht nicht genau so, sondern wir werden jetzt seine Entscheidung sehen und sehen, wie er sich entschieden hat, Gott treu zu bleiben. Und sein Glauben hing auch nicht von seiner Umgebung ab, sondern er war in diesem Land auf einmal in einer sehr schwierigen Situation mit viel Druck und musste jetzt mit einem Problem, musste irgendwas machen. Und es wurde ihm gesagt, dass er Fleisch essen musste, dass er auch Wein trinken musste. Und vielleicht denkt ihr euch, okay, wurde in dem Gesetz überhaupt gesagt, dass Fleisch und Wein nicht erlaubt sind? Nein, in dem jüdischen Gesetz, in dem Torah steht nicht, dass die Juden nicht Wein trinken sollten. Und es steht nur, dass manche Arten von Fleisch unrein waren. Aber Daniel hat halt gemeint, dass er sich nicht durch diese Speise verunreinigen wollte. Und was hat er damit gemeint? In dieser Zeit im Mittleren Osten war die Kultur so, dass eine Mahlzeit mit jemand nicht einfach egal war, sondern es war ein Zeichen davon, dass du ein Freund von dieser Person sein würdest. Und wahrscheinlich wollte Daniel, auch nicht unbedingt diese Verbindung mit dem ganzen Zusammenhang von Nebukadnezar und seine Umgebung mit sich führen und halt diese Freundschaft zeigen, indem er einfach das Gleiche ist. Und wie wir auch in dem Neuen Testament sehen, von den Korinthern, war es auch ein Problem für die Juden, Fleisch zu essen, was vor den Götzen geopfert wurde. Und bestimmt in dem Palast von Nebukadnezar wurde das Fleisch auch vor Götzen geopfert und dann halt nochmal gegessen. Und deswegen, das ist wahrscheinlich am wahrscheinlichsten, wollte Daniel sich nicht dadurch verunreinigen, dass er das Fleisch isst. Also hatte er eine bewusste Entscheidung getroffen, sich nicht auf diese Weise verunreinigen zu lassen. Ich möchte noch hinzufügen, dass Daniel und seine Freunde laut Vers 10 junge Männer waren, die dem Herrn treu waren. Vielleicht denken wir manchmal, dass wir nicht dem Herrn treu sein müssen, weil wir jünger sind, oder dass unser Kind dem Herrn nicht treu sein muss, weil er halt noch jung ist. Aber wie Papa gerade eben gelesen hat, niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Ihr junge Frauen und junge Männer könnt auch dem Herrn treu sein. Ihr könnt für ihn ein Zeugnis sein. Wir sehen hier, wie diese jungen Männer, die so viel Druck in ihrem Leben hatten, die so viel Schwierigkeit hatten, auch dem Herrn treu geblieben sind. Und wir müssen auch bereit sein, für den Herrn zu leiden. Daniel war bereit zu leiden. Wir sehen, dass Daniel zu diesem Vorgesetzten ging und ihm gefragt hat, ob er nicht auch dieses Diät ändert, dass er auch Gemüse und Wasser, also Gemüse essen kann und Wasser trinken kann, anstatt Fleisch und Wein. In Vers 9 lesen wir, dass Gott geschenkt hat, dass dieser Kammerer Daniel Gnade und Barmherzigkeit gab. Aber das war auch nicht selbstverständlich. Daniel ging zu diesem Mann und hat ihn gefragt und hat auch viel riskiert. Wir lesen ja, wie dann gesagt wird, dass dieser Angst hatte, weil er von dem König gerichtet werden würde, wenn er Daniel nicht dieses Essen geben würde. Und bestimmt war es auch nicht anders für Daniel. Wenn Daniel sich geweigert hätte, dieses Fleisch zu essen, hätte er auch wahrscheinlich eine Strafe bekommen. Aber wie wir schon gelesen haben, zeigte dieser Kämmerer ihnen Erbarmen und ließ ihn dann diesen Diät 10 Tage lang machen und hat es auch geändert. Es wird vielleicht auch nicht immer so sein, dass wir dann auch nicht was abbekommen davon. Also kann auch sein, dass wir dann wirklich leiden werden müssen. In dieser Geschichte hat Gott auch gewirkt, dass Daniel und seine Freunde nichts abbekommen haben. Aber Daniel war bereit dazu. Er war bereit, Gott so treu zu sein, dass er auch für ihn leiden würde. Wir sehen auch in Daniel 2, Vers 23, dass Daniel nicht irgendwie, wie ich vorhin gesagt habe, die Ehre und diesen Ruhm auf sich genommen hat, sondern er hat auch Gott die Ehre dafür gegeben. Ich lese Daniel 2, Vers 23 vor. Dir, dem Gott meiner Väter, sage ich Lob und Dank, dass du mir Weisheit und Kraft verliehen und mich jetzt wissen lassen hast, was wir von dir erbeten haben. Denn die Sache des Königs hast du uns wissen lassen. Ohne jetzt alles, diese ganze Geschichte von Kapitel 2 erklären zu müssen, Gott hat ihm einen Traum deuten lassen. Und nachdem Daniel alles durchgemacht hat, was wir in Kapitel 1 gelesen haben und jetzt auch noch einen Traum deuten durfte, gibt er Gott die Ehre dafür, dass er Weisheit und Kraft verliehen hat. Daniel hätte sich rühmen können. Daniel wurde dann zu einer sehr prominenten Autoritätsfigur in diesem Land. Und trotzdem gibt er immer wieder Gott die Ehre dafür. Und wir müssen auch verstehen, dass wir, wenn wir Gott treu sind, auch von ihm komplett abhängig sind, dass wir nur das haben, was wir haben, weil er es uns gegeben hat, dass er wirklich uns Gnade schenkt, dass wir überhaupt existieren dürfen und auch für ihn leben dürfen. Ja, diese Geschichte zeigt uns Daniels Treue zu dem Herrn in einem kleineren Abschnitt seines Lebens. Wir haben nur einen Teil seines Lebens betrachtet. Ihr wisst bestimmt von der Geschichte mit Daniel und der Löwengrube und noch auch weitere. Aber wir sehen, dass Daniel dem Herrn bis Ende seines Lebens treu geblieben ist. Dass Daniel auch teilweise sehr schwierige Sachen durchmachen musste, auch wie wir dann weiterlesen, wie wir sehen würden, wenn wir die Geschichte weiter angucken würden. Aber er ist trotzdem dem Herrn treu geblieben. Ich möchte mit euch nochmal 2. Timotheus 4 aufschlagen. Diesmal lesen wir Verse 7 und 8. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Ich will nicht, dass ihr von dieser Predigt weggeht, ohne dass ihr auch diese Wahrheit noch mitnehmt. Ich habe mit euch die Schwierigkeiten, diese Versuchungen in Daniels Leben angeschaut, in dieser Geschichte und dann auch, wie Daniel treu geblieben ist. Aber diese Treue kommt auch nicht nur durch Willen, durch hartes Arbeiten. Du kannst so viel Mühe geben, wie du willst, aber du kannst nicht irgendwie die Gerechtigkeit erlangen, diese Treue finden, wirklich Gott wohlgefällig genug zu sein, um für ihn zu leben. Aber wie wir gerade gelesen haben, finden wir die Antwort, wie wir wirklich Gott treu bleiben, in diesem Vers, in Vers 8. Wer diesem Kampf für den Herrn treu kämpft, er hat die Erscheinung liebgewonnen. Diese Erscheinung lieb zu gewinnen, heißt, dass er Gott treu bleiben kann, weil er versteht, weil er wirklich Gottes Geschenk schätzt, dass er liebt Gott genug. Für Daniel hat er Gott genug geliebt, dass er wirklich ihm treu sein wollte. Und für uns haben wir auch die Gnade von Jesus Christus, dass wir wirklich durch diese Gnade uns verändern dürfen, dass wir ihm treu sind. Das wird nicht einfach so kommen. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass wir diese Treue nur erlangen können, wenn wir wirklich auf Gottes Gnade uns verlassen, dass wir uns dadurch verändern lassen. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Wir können uns nicht einfach verändern, indem wir unser Bestes geben, weil unser Bestes nicht genug ist, weil wir sündhaft sind. Aber wenn wir Gottes Geschenk annehmen, wenn wir wirklich die Herrlichkeit von Gott ansehen und uns dadurch verändern lassen, dann werden wir auch diese Treue erlangen können. Nur durch Gnade könnt ihr dem Herrn wirklich treu bleiben, trotz Schwierigkeit. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber himmlischer Vater, danke, dass wir nicht nur das Neue Testament haben, sondern auch das Alte Testament, dass wir auch sehen können, wie Daniel zum Beispiel treu gewesen ist, dass wir auch ein Beispiel nehmen dürfen von Daniel, wie er sich in Schwierigkeiten verhalten hat, dass er trotzdem treu geblieben ist. Ja, hilf uns auch, Herr, wirklich eine Entscheidung zu treffen, dass wir dir treu sein wollen, dass unser Gehorsam und dass es nicht nur so aussieht, als ob wir treu sind. Hilf uns aber wirklich eine Herzensveränderung zu haben, dass wir auch dir treu sein wollen, dass es wirklich davon kommt, dass wir deine Gnade annehmen und dein Geschenk deines Sohnes annehmen. Ja, danke auch, dass wir diesen Vorrecht haben, für dich auch zu leben, dass wir auch diesen Lauf vollenden dürfen. Schenk uns auch bitte Gnade, dass wir das auch zu deiner Ehre machen. Und ja, danke, Herr, so sehr, dass wir auch dein Wort haben und dass wir daraus lernen dürfen und dass wir auch die Gemeinschaft miteinander genießen dürfen. Amen.